It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? Because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help. This will truly be the golden age of America. That's what we have to.
Fabian, der Trump ist zurück. Was sagt er da?
Ja, wir sind da in der Dienstagnacht, frühen Mittwochmorgen, kurz nach der 2. Es ist gerade klar geworden, dass Pennsylvania an Donald Trump geht. Und er tritt auf die Bühne in West Palm Beach im Konferenzzentrum, in seinem Campaign Headquarter und sagt, und das ist mal nicht gelogen, er hat the most incredible political thing erreicht, also das unglaublichste politische Leistung. Das ist tatsächlich ein historischer Sieg, den er da erreicht hat. Er gibt sich versöhnlich und sagt, er will das Land heilen und er will Amerika ins goldene Zeitalter zurückführen.
Es ist Mittwoch, der 6. November. Es ist kurz nach dem 4. Schweizer Zeit und vor einem Tag haben die USA gewählt. Jetzt ist klar, der Trump ist zurück an der Macht. Das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger. Wo hat Kamala Harris die Wahl verloren? Und wieso? Wie ist das politische Comeback von Donald Trump nach einem Sturm aufs Capitol, nach einer strafrechtlichen Verurteilung überhaupt möglich? Und was erzählt der Wahlsieger Donald Trump nach dem Wahlkampf 2024 über die US-Politik? Ich bin der Noah Fendt und am Tag nach der US-Präsidentschaftswahl haben wir zu einer Spezialfolge von «Alles klar, Amerika» die ganz grosse Runde einberufen. Unser USA-Korrespondent Fabian Fellmann ist in Pennsylvania unterwegs und uns von dort aus zugeschaltet. Fabian, wo bist du gerade genau?
In Eastern Pennsylvania, Northampton County, Swing County.
Und ohne dir zu nahe zu treten, Fabian, wie viel hast du geschlafen letzte Nacht?
Zero. Null. Halte mich da mit Filterkauf über Wasser.
Okay. Aus Birmingham, Alabama, ist Tina Kempin-Reuter bei uns. Tina, du bist gestern mit deinen Kindern gewählt. Wie war das für sie gewesen?
Ja, die haben das gut gefunden. Also ich habe sie schon immer mitgenommen. Das war meine dritte Wahl gewesen und für sie die zweite. Und aber ja, es ist immer wichtig gewesen, dass sie das sehen und dass sie auch einen Kleber bekommen, wo sie dann können zeigen, dass sie sind gewählt, auch wenn sie ja selber nicht wirklich abstimmen können.
In Charlottesville, Virginia, ist unser langjähriger USA-Korrespondent Martin Kilian daheim. Martin, wann hast du realisiert, wie diese Wahl könnte ausgehen?
Als ich mir die ländlichen Kreise um Athens, Georgia, wo ich 5 Jahre gelebt habe, angeguckt habe, ziemlich früh am Abend, und habe gesehen, dass Donald Trump unheimlich gut dazugelegt hat. Und da habe ich eine ganz, ganz böse Vorahnung gehabt und habe gedacht, das wird nicht so ausgehen, wie viele meiner Freunde sich das erhofft haben.
Und schließlich steht mir gegenüber im Studio in Zürich der Christoph Münger, Leiter vom Ressort International beim Tagesanzeiger, heute für einisch Gast statt Host von diesem Podcast. Christoph, wie lange bist du schon auf dabei heute?
Ja, schon eine Weile. Ich bin um 4:30 ist der Wecker, aber ich bin dann gerade vor dem Fernseher aufs Handy geschaut. Da habe ich ein SMS gehabt von Martin Kilian, der gesagt hat, ja, das nicht besonders gut aussieht. Und dann habe ich dann geschaut und habe schnell gemerkt, dass er recht hat.
Bei dir ist es auch Filterkaffee, oder wie behaltest du jetzt gerade noch wach?
Der ist nachher gekommen. Nein, ja, also ich bin so gerne ein Liebhaber von Filterkaffee, muss ich gestehen. Von dem her wäre ich kompatibel mit den USA. Aber es geht noch, nein.
Danke. Okay. Christoph, wo fangen wir an?
Ich will vorschlagen Pennsylvania, weil dort ist die Entscheidung gefallen.
Also, dann fangen wir dort an, und zwar mit ihm.
Hello everybody, my name is Jesse Dillon. We're here in Easton, Pennsylvania. I just casted my first vote, voted for the Republican Party, Donald J. Trump all the way. It seems like the race is kind of close, but you know, whoever wins, I'll be happy, preferably Mr. Trump. But, you know, voted for his economical policies. Looking forward to seeing what happens.
Fabian, wer ist das?
Jesse Dillon ist ein junger Mann, der mit seiner Familie dort war, Mutter, Vater und Brüder vermutlich. Ganz so genau habe ich es nicht gefragt. Und er hat das erste Mal gewählt, hat er mir gesagt, und hat für Donald Trump gewählt, und zwar jetzt die Economy, wegen der Wirtschaft, weil er sich von ihm bessere Wirtschaftsbedingungen, höheren Lohn erwartet.
Du hast ihn getroffen gestern. Du bist eben in dem wichtigsten Swing State Pennsylvania unterwegs gewesen. Wie hast du den Wahltag und die darauf folgende Wahlnacht erlebt, Fabian?
Es ist zuerst mal überraschend ruhig gewesen. Wir haben ja sehr viele Gerüchte gehört im Vorfeld darüber, was alles könnte passieren an Wahlfälschungen, vor allem aus dem Lager von Donald Trump. Und was ich dann erlebt habe, ist sehr eine organisierte, sehr eine überlegte, sehr eine ruhige Wahlzeit dort, wo ich war. Es hat allerdings durchaus ein paar Orte gegeben, wo es zu Zwischenfällen gekommen ist. Es sind an einigen Orten die Wahlmaschinen nicht ganz funktioniert. Es hat an einigen Orten Auseinandersetzungen gegeben, weil man sich nicht ganz einig ist, wie man die Regeln interpretiert mit Wahlbeobachter. Es hat dann auch einen Ort gegeben in Bethlehem, wo ich dann hingegangen bin, wo die Leute 6 Stunden angestanden sind, um können wählen, weil dort einfach so viele junge Leute von der Uni auftaucht sind, dass die Behörden komplett überfordert gewesen sind. Und es ist dann aber sehr versöhnlichen Abend quasi geworden. Also die jungen Leute haben dann dort ein Fest gemacht und es hat Musik gehabt und die Marching Band von der Uni ist gekommen. Und das ist eigentlich, also sehr, insgesamt hat es mich gedacht, ein sehr eindrückliches Fest von dieser Demokratie, von dem Wählen. Die Leute gehen her, sie sind 6 Stunden in der Warteschlange, irgendjemand bringt ihnen gratis Pizza, jemand kommt mit einem Hund vorbei, damit sie etwas haben zum Streicheln. Etwas wahnsinnig Schönes. Und dann bin ich zurückgegangen und habe am Fernsehen weitergeschaut, wie es läuft. Und eben, es ist dann relativ schnell klar geworden, dass Donald Trump da gewinnen würde. Und da ist mir als ein überzeugter Demokrat, wie soll ich sagen, das ein oder andere Fragezeichen aufgekommen.
Der Trump hat gewonnen, das hat sich dann irgendwann abzeichnet, wo du schon zurück im Hotel gewesen bist. Heute kann man sagen, der Trump hat gewonnen und zwar überraschend klar. Wieso so klar, Christoph?
Ja, wir haben vorher von Pennsylvania geredet, wo jetzt der Fabian unterwegs ist. Da gibt es die beiden grossen Metropolen, Philadelphia und Pittsburgh. Und offenbar hat der Trump in diesen Städten, wo eigentlich natürlich blaues Territorium ist, von den Demokraten massiv zugelegt im Vergleich zu 2020 und sogar im Vergleich zu 2016, wo er ja gewählt worden ist. Das ist wirklich etwas Neues. Er hat nicht Mehrheit gehabt, aber Harris hätte dort viel mehr müssen holen. Dann hat er offenbar das Problem mit den Latinos. Die sind oft zum Trump übergelaufen. Wahrscheinlich aus verschiedenen Gründen, Stichwort Abtreibung und auch vielleicht auch Machismo, was auch immer, wissen wir nicht so genau. Und dann finde ich, muss man natürlich ansprechen, Harris ist eine Frau und zudem noch eine schwarze Frau und ich glaube, das ist kein Vorteil in dieser Wahl.
Was meinen ihr, Tina?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, es hat mich nicht gross erstaunt. So die Idee, dass eben die blauen Städte und die blauen Küsten und die roten Innenteile, das stimmt schon, aber so ein bisschen von der Grundstimmung her, ja, hat es mich jetzt nicht gross erstaunt, dass es klar war und dass es auch relativ schnell so gegangen ist. Ich denke, da gibt es wirklich strukturelle Probleme, die ja, jetzt von den Demokraten vor allem angegangen werden müssen. Die haben wirklich einen grossen Teil vom Land verloren und das ist etwas, wo ja, jetzt in den nächsten Jahren wird, müssen aufgearbeitet werden.
Und siehst du das, Martin, strukturelle Probleme in der Demokratischen Partei und nachher das gute Abschneiden von Trump in der Stadt bei den Latinos plus Geschlecht von Kamala Harris. Siehst du weitere Gründe für den überraschend klaren Sieg von Trump?
Ja, ich meine, dass die Demokraten, also das stimmt schon, eine ganze Menge von Bundesstaaten einfach aufgegeben haben. Wir hatten ja mal den Versuch unter Howard Dean, dass man die Demokratische Partei auf alle 50 Staaten schlagkräftig ausdehnt. Das ist wieder fallen gelassen worden. Ich war absolut geschockt von den Zahlen, die Donald Trump im ländlichen Raum gehabt hat. Er hat ja schon immer gute Zahlen da gehabt im kleinstädtischen Milieu. Er hat das nochmal extrem verbessert. Und natürlich kann man nun sagen, dass da Frauenfeindlichkeit und vielleicht auch Rassismus eine Rolle gespielt hat. Aber man muss auch ehrlich sagen, dass Trump eine klare Ansage gegen die Eliten gemacht hat. Und das ist angekommen. Das muss man wirklich sagen.
Fabian?
Das ist grundsätzlich strukturell, aber wir haben auch etwas Konjunkturelles drin. Also wir haben jetzt 4 Jahre Biden-Harris-Administration. Die Leute sind nicht einverstanden gewesen mit dem, wie das Land läuft. Sie sind nicht zufrieden gewesen mit der Richtung, wo es läuft. Sie haben eine Wechselwelle und jetzt ist die Frage gewesen, wer ist der Wechsel? Und sie haben zwei ein bisschen komische Optionen gehabt in ihnen, nämlich die Vizepräsidentin, die gesagt hat, sie sei ein bisschen anders als ihr Präsident, der sie schon mit ihm regiert hat, oder der Trump, der 4 Jahre vorher schon mal gewesen ist. Und da haben die Leute den Wechsel halt eher beim Donald Trump gesehen. Und ich bin der Ansicht, dass das war letztlich die wirtschaftlichen Argumente, der Wunsch nach einem Wandel, den er dann über die Mehrheit reingetragen hat, dass er auf einer Basis aufbaut von rassistischen und verschiedenen so anti-elitären Gefühlen. Das ist definitiv so. Aber über die Mitte reingekommen ist er wegen der Wirtschaft, wegen dem Wunsch nach einem Wandel.
Entschieden wurde, ist das Rennen, wie wir im Voraus ja gewusst haben, in diesen Swing States. Aktuell sind noch nicht ganz alle Swing States fertig ausgezählt, aber es sieht so aus, als könnte der Trump alle Swing States für sich entscheiden. Das ist schon noch happig, Martin.
Das ist richtig, ja. Und das ist natürlich völlig unerwartet gewesen, obwohl es auch Demoskopen gab, die das nicht ausschließen wollten. Was ich noch interessant finde, und das schließt an einiges, was Tina und Fabian und Christoph schon gesagt haben, zum Beispiel in Virginia, in meinem Staat, der Vorsprung von Kamala Harris ist quasi die Hälfte von dem gewesen, was Joe Biden vor 4 Jahren hier gemacht hat. Auch in anderen demokratischen Staaten wie New Jersey hat Trump erheblich aufgeholt. Und das finde ich schon beeindruckend.
Was bedeutet das?
Ja, das bedeutet eben, die Unzufriedenheit war ganz enorm. Das bedeutet auch, dass die Demokratische Partei irgendwo sich nicht weiterentwickelt hat, so wie sie es hätte machen sollen und müssen. Und das wird für die Zukunft der Demokratischen Partei Folgen haben. Wir haben das heute Morgen schon gesehen. Aber das wird natürlich jetzt weitergehen.
Wie erklärst du das schlechte Abschneiden von der Harris in sämtlichen Swing States, Tina?
Klar, eben, also ganz klar, die Wirtschaft, da bin ich mit Fabian und Martin überein. Aber es sind auch andere Themen, wie jetzt zum Beispiel Israel-Palästina. Oder normalerweise ist ja die Aussenpolitik weniger wichtig in diesen Wahlen. Das mal ist es ein wichtiges Thema gewesen. Das haben wir ja auch schon darüber geredet, dass sie die arabischstämmigen Wähler eigentlich in dem Sinn verloren hat. Oder also, ja, oder die eben entweder nicht gewählt haben und so. Und das andere, was wir auch noch nicht gesagt haben, also Latinos und Städte und so weiter, aber es sind auch junge Männer, oder? Traditionell sind ja jüngere Wähler eher auf der Seite der Demokraten. Und das hat man schon gesehen. Aber da hat es, wie gesagt, der Gender Gap, oder? Wo quasi die jungen Frauen eher demokratisch gestimmt haben und die jungen Männer eigentlich die sind, die sehr stark den Trump unterstützt haben. Und das ist eben so die Frage, oder? Zum strukturellen Problem, wo Amerika hat, oder? Wer sind wir? Wer hat die Macht? Und wie geht das weiter?
Ja, Kamala Harris ist mal gefragt worden. Ich finde, sie hat sich halt einfach sehr viel zu wenig abgrenzt vom Joe Biden. Sie ist mal gefragt worden, was sie würde anders machen als der Joe Biden. Und dann hat sie geschrieben, ja, es käme dann eigentlich nichts besonderes in Sinn. Und das ist sehr, sehr unbeholfen gewesen. Das ist klar gewesen, dass sie die Frage wird überkommen. Sie hat keine rechte Antwort vorbereitet gehabt. Das ist ein Punkt gewesen. Und dann das andere ist, Trump-Kampagne hat eine unglaublich effektive Negativkampagne gegen Kamala Harris geführt. Und wir sind ein bisschen an der Nase rumgeführt worden vom Trump. Oder wie soll ich sagen, wir haben den Trump ein bisschen unterschätzt in dem Punkt. Wir haben auf ihn geschaut, haben gesehen, was er alles für sich erzählt, wie er lügt, wie er rassistische Sprüche macht. Was wir ein bisschen unterschätzt haben, ist, dass währenddessen seine Kampagnenleute extrem effizient und effektiv Werbung geschaltet haben. Und dass seine Surrogates, also seine Vertreter, J.D. Vance und all die, sehr, sehr gute Anlässe offenbar gemacht haben, die bei den Leuten angekommen sind. Es gibt eine Werbung, die besonders einschneidend war und glaube ich, effektiv war, im Harris untergraben. Das ist darum gegangen, dass die Harris Valley illegale Migranten und Leute im Gefängnis aus Steuergeldern Geschlechtsumwandlungen zahlen. Und das ist ein absolutes Minderheitsthema im Sinne von, das betrifft nicht sehr viele Leute. Aber mit dem ist der Kampagne von Trump gelungen, die Harris als eine linke, exzessive Kalifornierin darzustellen, die nicht Common Sense ist, die nicht für die einfachen Leute ist, die sich nicht um das kümmert, was eben die Arbeiter in diesen Blue Wall States beschäftigt. Ich glaube, das hat eine völlig überragende Bedeutung letztlich kein Vergleich zu, was es eigentlich real für ein Problem und für ein Thema ist.
Also nicht nur wir haben offensichtlich Trump seine Kampagne irgendwie unterschätzt, sondern auch die Umfragen schon wieder. Warum sind die nicht besser als vor 8 Jahren, Christoph?
Sehr schwierig zu sagen. Also gut, man muss zur Entlastung sagen, es ist ja alles in dem Fehlerbereich gewesen. Also es ist immer, plus minus 3%. Ist in den 7 Swing States ist es sehr knapp gewesen. Und das ist in dem Sinne im Fehlerbereich drin, was jetzt passiert ist. Aber ein 7-0 in den Swing States für den Donald Trump, mit dem kann man ja eigentlich den statistisch gesehen auch wieder nicht rechnen. Also mich tut es schon auch sehr frappierend. Und die negative Werbung, gerade mit dieser Geschlechtsumwandlung, das ist ein Thema gewesen. Das haben wir gewusst. Aber dass das so verfängt, das stimmt mich schon. Auf der anderen Seite stimmt mich auch, dass beispielsweise in Arizona hat es ja gleichzeitig eine Abstimmung gegeben über Schwangerschaftsabbrüche, über Abtreibung, wo eigentlich die liberalere Position angekommen ist. Und man hat, also ist angenommen worden, und man hat davon, ist davon ausgegangen, das hilft denn der Harris. Oder? Mhm. Und es hat auch noch, glaube ich, 10 Staaten hat so Abstimmungen gegeben zu dem Thema. Und sie ist ja eigentlich ihr Hauptthema gewesen. Und da erstaunt mich das eigentlich, dass sie von dem nicht hätte können mehr profitieren.
Und Arizona ist zum Beispiel gerade so ein Staat, wo noch nicht fertig ausgezählt ist, aber Trump führt dort mit 5 Prozentpunkten und es sind irgendwie so zwischen 60-70% der Stimmen ausgezählt.
Es ist ein steiler Weg, wenn sie es eben noch will holen. Ja.
Und das ist etwas, was mich auch sehr erstaunt, muss ich sagen, weil ich habe mit sehr vielen Frauen geredet und Thema Nummer 1 ist sehr, sehr häufig gewesen, Frauenrecht, Abtreibungsrecht. Und das sind Frauen gewesen, die gesagt haben, dass sie Republikanerinnen sind, dass sie früher Trump gewählt haben, zweimal, und jetzt aber das nicht mehr machen. Und da bin ich schon auch erstaunt gewesen, dass das nicht sich stärker durchgeschlagen hat letztlich. Bin ich ganz sicher, warum das so ist, ob dann halt viele einfach gar nicht sind gewählt.
Ja, das ist schon seltsam, fand ich, dass was der Fabian eben ansprach. Ich hatte auch gerechnet, dass die Margins von der Kamala Harris bei weißen Vorstadtfrauen wesentlich höher ausfallen, wegen dem, was der Fabian eben gerade sagte. Und das scheint nicht so der Fall gewesen zu sein. Also ich gehe mal davon aus, dass auch bei dieser Wahl eine Mehrheit der weißen Frauen den republikanischen Kandidaten gewählt hat, ja.
Es hat vielleicht auch noch damit zu tun mit der Struktur von der Wahlzettel, oder? Dass man kann quasi Partei wählen und dann quasi die Amendments, oder wie jetzt zum Beispiel zur Abtreibung, dann separat sind. Also da kann man wirklich einfach ein Kreisli machen bei den Republikanern und dann gleich bei den Abtreibungs-Amendments ja stimmen. Und das ist, ich glaube, das hat schon auch noch mit dem zu tun. Also es hat Studien, die zeigen, dass in den Staaten, wo man kann, Parteilinien wählen, der grösste Teil der Leute das so machen und eigentlich Kandidaten gar nicht mehr anschauen.
Kennen wir ja auch ein bisschen aus der Schweiz, oder? Rechts abstimmen, links wählen oder umgekehrt. Das ist ja auch ein Phänomen, das wir bei uns immer wieder beobachten. Ich würde sagen, so über die Abtreibungsthematik allgemein, über die Wahlkampfthemen von der Kamala Harris reden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher. Ich möchte noch geschwind beim Trump bleiben, weil der Donald Trump hat insbesondere gegen Schluss von seinem Wahlkampf ja schon noch einmal ziemlich Gas gegeben. Mit seiner Rhetorik hat er es auch ziemlich eskalieren lassen. Martin, du hast vor einer guten Woche im Kraftwerk, wo wir live aufgenommen haben, gesagt, Trump hat es dort im Madison Square Garden übertrieben. Wir erinnern uns, das war das hier.
Kamala, you're fired! Get out! Get out! You're fired!
You know, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico.
Hat er jetzt trotz der Rhetorik oder gerade weg der Rhetorik gewonnen, Martin?
Beides, würde ich sagen. Er hat trotzdem gewonnen, zum Beispiel bei eben diesen weißen Vorstadtfrauen, die sich wohl das Gerede und die hässlichen Tiraden im Madison Square Garden angehört haben und das vielleicht eher als Entertainment verstanden haben und dass er es wirklich nicht so meint und seine Gefolgsleute auch nicht. Und gerade deshalb, weil er vielleicht damit eben einen Subset von jungen, männlichen Wählern angesprochen hat, die überhaupt nichts dabei finden, offen rassistisch zu sein und für die das wirklich eine ganz tolle Sache war, was da alles so gesagt worden ist im Madison Square Garden. Im Nachhinein könnte man sogar so weit gehen und sagen, das war eine wirklich geniale Strategie. Er hat quasi sich letztendlich damit nicht geschadet und da bin ich auch falsch gelegen. Ich war sicher, dass es ihm geschadet hat. Ich glaube nicht im Nachhinein, dass es ihm geschadet hat. Wenn, dann sicherlich nicht in großem Ausmaß.
Es mag ihm ein bisschen geschadet haben, aber er hat es halt wirklich einfach geschafft, junge Leute zu mobilisieren mit dem und seine Basis noch stärker an Turnen zu bewegen. Das sehen wir. Er hat praktisch in allen Staaten seine Werte von vor 4 Jahren nochmal übertroffen. Er hat nochmal mehr Wähler können mobilisieren.
Reden wir noch kurz über Themen. Welche Themen vom Trump, von der Trump-Kampagne, sind denn jetzt entscheidend gewesen? In Pennsylvania, Fabian, aber auch sonst allgemein in den anderen Staaten?
Ja, zwei würde ich sagen. Das eine, die Wirtschaft, haben wir schon angeschnitten. Donald Trump hat gesagt, ist es euch vor 4 Jahren besser gegangen? Und die Leute haben gesagt, ja, obwohl vor 4 Jahren ist man gerade aus der Pandemie rausgekommen, viele sind arbeitslos gewesen. Das haben wir ein bisschen vergessen. Das Thema zwei ist, Einwanderung, Migration, da in Pennsylvania gemerkt haben wir von denen, vor allem mit den Gebieten, wo Trump-Wähler sehr stark sind, nicht wahnsinnig viel, aber man hat da in Pennsylvania, ist dort zum Beispiel, gerade in Easton, in Allentown, wo gerade nebendran ist, hat man eine sehr starke Einwanderung von Latinos, die sind von Puerto Rico viele, das ist amerikanisches Staatsgebiet, aber halt trotzdem, die werden als fremd empfunden und das ist so eine Gegenreaktion gegen eine Entwicklung, wo man das Gefühl hat, es heigt zu viele Fremde im eigenen Land.
Und vielleicht noch zum Anfügen, vielleicht als sekundäre Themen, hätte ich jetzt noch gesagt, eben so soziale Fragen wie also die sozialpolitische Frage wie Recht für LGBTQ-Menschen, also Transgender-Debates, das ist bei uns immer wieder ein grosses Thema und eben Abtreibung. Und dass da eben auch Gegner sich stark gemacht haben.
Und gerade, wenn ich da nochmal darauf einhake, oder? Gerade das Christliche ist dann nicht nur im Süden so. Also, da, wenn man gerade an Pennsylvania denkt, hat da sehr viel Amish, wo noch nach alten Gesetzen lebt. Es hat aber auch sehr viele andere christliche Sekten und Freikirchen, wo zum Teil sehr, sehr dezidiert der Meinung sind, dass Staat und Kirche nicht getrennt müssen sein und dass das, und das gehört man wieder und wieder. Und Donald Trump hat ja auch die Karte immer gespielt und sich quasi als Messias dargestellt.
Und er hat sich einen J.D. Vance an die Seite gestellt, oder? Wo er jetzt letzte Nacht auch über ihn gesagt hat.
He's turned out to be a good choice. I took a little heat at the beginning. But he was, I knew the brain was a good one, about as good as it gets.
Also es war doch eine gute Wahl, J.D. Vance. Auch gerade im Hinblick auf die sehr christlichen Wählergruppen. Martin?
Ja, würde ich schon sagen. Gut, also wir wissen nicht jetzt, inwieweit die Wahl des Vizepräsidenten, Präsidentschaftskandidaten eine Rolle in diesem Wahlkampf gespielt hat. Aber ich möchte noch mal eine Stufe tiefer gehen, und zwar auf was ganz, ganz Grundsätzliches. Wenn man sich die letzten 35 Jahre anguckt, seit dem Ende des Kalten Krieges, und dann gibt es eigentlich zwei Ereignisse oder drei, wenn man so will, in denen die amerikanischen Eliten völlig desavouiert worden sind. Das eine war der Krieg im Irak 2003. Da wurde das Land für nichts und wieder nichts in einen wertlosen Krieg reingezogen. Und die Eliten, Demokraten wie Republikaner in Washington, haben das durchgepeitscht und durchgesetzt. Dann haben wir 2008 gehabt, die große Rezession. Da haben viele Leute ihre Häuser verloren. Den Leuten ging es zum Teil sehr schlecht, aber die Bankiers, die dafür verantwortlich waren, haben überhaupt keinen Preis gezahlt. Kein New Yorker Banker ist in den Knast gegangen, ins Gefängnis gegangen, deshalb nichts. Und das dritte war die Pandemie. Und ich glaube, dass Trump wirklich und gerade auch Vance wirklich da einen Punkt aufgenommen haben, der sehr, sehr wichtig ist, dass die Eliten, die herkömmlichen Eliten, die liberale Elite in Washington und auch die republikanische Elite, gerade die außenpolitische republikanische Elite, dass die abgemeldet worden sind. Er hat das erkannt. Er hat ganz klar darauf gesetzt, dass die Leute die Nase voll hatten von diesen Menschen. Und ich habe es dann im Nachhinein als einen Fehler empfunden, dass Kamala Harris mit der Liz Cheney in den Wahlkampf gezogen ist. Natürlich ist Liz Cheney eine sehr mutige Person, der ich nie meinen Respekt verweigern würde. Aber Liz Cheney steht auch für diese republikanische, neoliberale, neoconservative Elite, gegen die Trump angetreten ist. Und die Leute, wie gesagt, hatten von diesen Eliten in Washington D.C. die Nase gestrichen voll.
Ich sehe so ein bisschen allgemeines Nicken, wenn ich da in die Runde schaue, Tina.
Ja, also die Republikanische Partei ist eine andere Partei wie noch vor 8 Jahren, oder? Damals ist eigentlich so das Establishment, wie man dem, ja, wie gesagt, immer noch nach wie vor sehr stark vertreten gewesen und auch im Kabinett, oder? Und wenn man jetzt schaut, was für, auch in den letzten 8 Jahren, was für Kandidaten angekommen sind, jetzt im Kongress und so weiter, das ist jetzt wirklich eine andere Partei, eine jüngere Partei. Und eben eine, wo wirklich so Anti-Eliten und so weiter wichtig ist. Und ich denke, das ist das, wo Demokraten vielleicht doch noch nicht ganz richtig angeschaut haben oder eingesehen haben, dass das nicht die gleiche republikanische Partei ist und darum auch ein anderer Wahlkampf hätte geführt werden müssen.
Ich kann mich nicht einfach wundern, wie lange es geht, bis die Widersprüche dann auch wirklich aufbrechen. Oder? Also man stellt einen Mensch wie der J.D. Vance, der an einer Ivy League Uni studiert hat und dann im Silicon Valley ist, für Milliardäre arbeiten und jetzt selber mehrere Millionen ist und ein Hedgefonds verwaltet, stellt man dann plötzlich als ein einfacher Arbeitervertreter da. Also ich meine, da gackern ja die Hühner. Und das Gleiche ist, wenn wir alle die Senatskandidaten anschauen, das ist ein Hedgefondsmanager unter anderem, wo jetzt der angebliche Vertreter ist vom einfachen Mann. Also wie das Ihnen das denn soll gelingen, das noch zusammenzuhalten mit einer kohärenten, einigermaßen Ideologie. Im Moment hat Donald Trump das mit einem Personenkult zusammen und die laufen einfach alle ihm nach. Aber wie lange das funktioniert, weiß ich nicht. Und vielleicht bei dieser Gelegenheit einfach etwas, was mir aufgefallen ist, bei dieser J.D. Vance-Sache. Donald Trump hat eine sehr versöhnliche Rede gehalten und dann der J.D. Vance hat er vorgestellt und gelobt als einen, der ganz genau macht, was er ihm befiehlt zu machen, ohne dass er Widerrede hat und quasi einfach kämpferisch reingeht und das ausführt, was ihm der Chef befiehlt. Und das hat mich schon zweimal leer schlucken, wenn man daran denkt, was der Vizepräsident eigentlich auch für gesetzmässige und verfassungsmässige auch eine gewisse Kontrolle, ein gewisses Gegengewicht sollte sein gegen den Präsidenten.
Also, wenn ich ganz kurz darf da noch anfügen. Oder es gibt in der Politikwissenschaft, also das ist eigentlich sehr gut belegt, vor allem jetzt, wenn es um das Geld geht, dass sie eigentlich so wählen, als ob sie reich wären. Sie haben aspirational voting, also aspirativem Wählen, wo eigentlich gegen ihr eigenes wirtschaftliches Interesse ist im Moment, aber das vielleicht dann in der Zukunft dass für sie gut ist, wenn es ihnen dann auch gut geht.
Ich möchte den Block über Donald Trump, über einen Wahlsieger, langsam abschliessen. Ich möchte aber gleich zum Schluss noch einmal so ein bisschen die vielleicht grösste und grundsätzlichste Frage stellen. Ich meine, das ist ein absolut historisches Comeback von Donald Trump. Gegen ihn hat es zwei Amtsenthebungsverfahren gegeben. Es hat vier strafrechtliche Anklagen gegeben. Er ist einmal verurteilt worden. Ihm wird mehrfach Vergewaltigung vorgeworfen. Er selber droht damit, gegen politische Gegner Streitkräfte einzusetzen. Er hat vor vier Jahren seine Wahlniederlage nicht anerkannt und dann zum Sturm aufs Capitol aufgerufen oder zumindest seine Anhänger nicht davon abgehalten. Und jedes einzelne Ereignis von all denen, die ich jetzt aufgezählt habe, würde normalerweise ja reichen, um eine politische Karriere zu zerstören. Wie, Christoph, ist es möglich, dass ihm all das offenbar gar nicht schadet?
Ich glaube, man muss da die Republikanische Partei ins Spiel bringen, wo keine Republikanische Partei mehr ist. Er hat in seiner Dankesrede hat er auch nicht der Partei gedankt, sondern der MAGA-Bewegung. Das ist eine ganz wichtige Nuance. Die Republikanische Partei hat es zweimal in der Hand gehabt, den Trump loszuwerden und wieder, sagen wir mal, vernünftige politische Partei zu werden. Ich meine, die GOP ist eine der ältesten Parteien der Welt, hochtraditionell. Eisenhower, Lincoln und so weiter ist da dabei gewesen. Und wieso nicht, oder? Also spätestens nach dem Kapitolsturm hätten sie ja die Chance gehabt, den Trump endgültig politisch zu entsorgen, dann wäre er heute am Golf spielen. Der würde keine Rolle mehr spielen. Oder? Und der Punkt ist, sie haben es nicht gemacht. Zuerst haben sie nachdem die da das Kapitol gestürmt haben, ist der Mitch McConnell und die Lindsey Graham, wie sie alle heißen, gesagt, ja, das geht jetzt aber nicht, jetzt geht er aber zu weit. Und wo sie dann gesagt haben, okay, machen wir noch kurzes Impeachment, bevor die Amtszeit fertig ist, dass man können juristisch in dem Sinn seine politische Karriere beenden, weil dann hätte er nicht mehr dürfen kandidieren. Dass das nicht geschafft hat, einfach weil die Leute, die Grahams und Mitch McConnells, ihnen ist Macht wichtiger gewesen als Demokratie. Oder er hat ihnen gedroht, wenn ihr mich jetzt da rausgehauen, dann werde ich dafür sorgen, dass meine Leute, die Base, seine Basis, die 70 Millionen, mittlerweile sind es wahrscheinlich 100 Millionen, dass die werden Konsequenzen ziehen an der Wahlurne und gewisse Leute nicht mehr wählen. Und dann haben sie gefunden, ja gut, wir tun Macht höher gewichten, das war dann die republikanische Elite, wir tun Macht höher gewichten, wir bleiben im Kongress, wir bleiben der Gouverneursposten und so weiter und so fort. Aber die Demokratie hat natürlich gelitten und sie haben sich durch das natürlich zu Vasallen gemacht, Donald Trump.
Also die Republikanische Partei trägt eine Mitverantwortung. Wie ist das sonst noch zu erklären, Martin?
Ja, natürlich. Wenn man Joe Biden glaubt, dann war der größte Fehler seiner Amtszeit, dass er Merrick Garland zum Justizminister gemacht hat. Und das sehe ich genauso. Es hätte nämlich an Merrick Garland gelegen, Trump schon 2021 vor Gericht stellen zu lassen. Dann hätten wir den ganzen Affenzirkus nicht gehabt mit diesen Verlängerungsfristen und so weiter und so fort. Und wer weiß, was aus Trump passiert wäre. Aber auf der anderen Seite ist natürlich so, stell dir vor, du hast jemand, der in den Tempel kommt, also Washington D.C., dort die Tische der Geldwechsler umstößt, ja, also die Lobbyisten angeht und so tut, als wenn er nun sogar das Kapital angeht, der seinen Leuten sagt, ich habe jetzt hier, ich bin fast ermordet worden, I took that bullet for you, also er ist quasi gekreuzigt worden für seine Anhänger. Diese ganzen Jesus-ähnlichen Anspielungen haben ihn zum Märtyrer gemacht, ja. Und Trump spielt diesen Märtyrer phänomenal gut, ja. Und je mehr er angeklagt wurde, je mehr man ihm ans Leder wollte, desto größer wurde die Aura des Märtyrers, die ihn umgibt. Und das hat ihm bei seinen Leuten unheimlich geholfen und überhaupt nicht geschadet. Wäre vielleicht anders gewesen, wenn er 2021 wegen der Vorgänge um das Sturm aufs Kapitol wirklich angeklagt worden wäre. Aber das hat Merrick Garland versiebt und damit werden wir nun alle leben müssen.
Damit werden wir alle leben müssen. Jetzt ist er also zurück an der Macht, Donald Trump. Man weiss aus seiner ersten Amtszeit, dass man auch muss ernst nehmen muss, was er im Wahlkampf gesagt hat. Das hat er heute bzw. in der Nacht nach seiner Wahl auch selber gesagt.
Just as I did in my first term, we had a great first term, a great, great first term. I will govern by a simple motto. Promises made, promises kept. We're going to keep our promises.
Was heisst das, Christoph?
Ja, ich will ihn einfach ernst nehmen, oder? Also, es gibt dann immer wohl Leute, die sagen, ja, das ist alles halb so wild und jetzt seid ihr da und das ist Wahlkampf. Nein, der Donald Trump muss man ernst nehmen bei dem, was er sagt. Und er hat ja auch gesagt, also sage ich dann am ersten Tag ein Diktator und werde ganz verschiedene Sachen umsetzen, zum Beispiel mit der Massendeportation von illegalen Migranten anzufangen, wer auch immer, oder Leute entlassen, die längst in den Behörden drin sind.
You are promising America tonight. You would never abuse power as retribution against anybody.
Except for day one.
Yeah. Except
Look,
what?
He's going crazy. Except for day one.
Meaning?
I want to close the border and I want to drill.
That's
drill,
not
a
that's
drill.
That's not
oh, no.
That's
not. Ich würde das sehr ernst nehmen. Er hat die Blaupause von dem Project 2025, die hat er jetzt ein bisschen auf den Backburner tun, weil es ihm nicht recht in den Kram passt mit dem Wahlkampf, aber das wird er wieder vornehmen. Und ich bin ziemlich sicher, dass er einiges wird versuchen und wir dürfen nicht vergessen. Also er hat jetzt den Senat noch auf seiner Seite, beim Repräsentantenhaus wissen wir es noch nicht ganz genau, vielleicht hat er auch das noch und er hat das oberste Gericht auf seiner Seite. Also Checks and Balances sind zumindest eingeschränkt und ja, wir müssen mal schauen, was denn da losgeht am 20. Januar.
Fabian?
Ja, völlig einverstanden. Er muss ernst nehmen, was er macht. Ich habe im Vornherein manchmal mich ein bisschen vorsichtig ausgedrückt, was mir auch den Vorwurf eintritt. Ich zeige zu wenig eindringlich vor dem Warnen. Man weiss ja nicht, was er macht, wie er es nicht gemacht hat, aber muss sich einfach nochmal vor Augen führen, das ist ein Mann, der beim letzten Mal, wo er die Wahl verloren hat, 2020, das Resultat nicht akzeptiert hat, seine Horden aufs Kapitol geschickt hat, es ist zur Gewalt gekommen, er wollte die friedliche Machtübergabe verhindern und er wird für das nie zur Rechenschaft gezogen werden. All die Fälle, die Anklagen, die jetzt hängig sind gegen ihn, die wird er einstellen und beerdigen und das ist für Demokratie, wo man davon ausgeht, dass eine gewählte Machthaber muss Rechenschaft ablegen, den Leuten, die ihn wählen, ist das gebrochene Kette, wenn man so will. Da gibt es ja keine Reaktion und Gegenreaktion mehr. Das System funktioniert so nicht mehr. Und was er aus dem wird machen, das werden wir jetzt sehen.
Ja, und dann kommt noch dazu, Fabian, dass das oberste Gericht ihm quasi nun durch das Grundsatzurteil von vor wenigen Monaten Immunität während seiner Amtszeit zugeteilt hat. Also es kommt wirklich alles, wie du sagst, zusammen und wir müssen uns wirklich fragen, wie der Zustand dieser Demokratie in 4 Jahren sein wird.
Zum Schluss, Tina, möchte ich dich noch fragen, wie ist es für dich als Frau gewesen, heute zu einem Wahlsieg von Trump aufzustehen?
Ja, also es blüht mir schon ein bisschen das Herz, oder? Also vor allem auch für die jungen Frauen, oder? Ich habe sehr viele Studentinnen, die, wie gesagt, sehr begeistert waren mit Harris und dass jetzt das wieder nicht geklappt hat mit einer Frau. Wir wissen, dass Frauen doppelt so gut sein müssen oder doppelt so viel zeigen müssen. Und bei schwarzen Frauen ist das vielleicht 3- oder 4-mal, 4-fach so. Und ich hoffe einfach, dass es ja, in der Zukunft irgendwann mal wird so kommen. Aber es tut mir vor allem leid für die jungen Frauen.
Dann reden wir jetzt also noch kurz über die grosse Verliererin von dieser Wahl, über Kamala Harris und die Demokraten. Sie haben es nicht geschafft, den Trump zu besiegen. Fabian, Kamala Harris, die tritt wahrscheinlich demnächst auch vor die Medien oder vor das Publikum. Was wird sie sagen?
Ja, das wird eine relativ kurze Sache, habe ich mal das Gefühl. Sie wird im Trump gratulieren, wird ihre Niederlage akzeptieren und wird ihm das Glück wünschen und wird ihn dazu auffordern, dass er das Land nicht weiter spaltet, sondern eben zusammenbringt. Sie wird es positiv formulieren, aber sie wird auch kein grosses Tamtam mehr machen.
Mhm. Martin, ist Joe Biden ihr das entscheidende Handicap gewesen am Schluss?
Ja, glaube ich schon. Also natürlich hat sie sich auch, was wir vorhin schon gesagt haben, nicht genügend von ihm gelöst. Aber das ist ja nicht so einfach. Sie war seine Vizepräsidentin. Aber das Handicap lag ja auch darin, dass Joe Biden nicht, wie er es hätte machen sollen, schon vor einem Jahr oder sogar vor 18 Monaten angekündigt hat, dass er nicht mehr zu einer weiteren Amtszeit antritt. Das ging alles so spät von der Stelle und so schnell, dass man ihr eine wirklich schwierige Situation gegeben hat, in die sie sich reingestellt fühlte. Und ja, ich würde schon sagen, dass Joe Biden mit ihr entscheidendes Handicap war.
Christoph, du hast schon nach der desaströsen Debatte von Joe Biden im Juni geschrieben, dass die Demokraten mit der Kamala Harris es nicht werden schaffen, den Trump zu schlagen. Jetzt hast du doch recht behalten.
Ja, leider, muss ich sagen. Ja. Ich habe mir ehrlich gesagt lieber, wenn ich falsch gelegen wäre. Ich habe das hier geschrieben, aus genau den Gründen, die jetzt auch aufgezählt worden sind. Eben ich glaube, Amerika ist nicht bereit für eine Frau im Weißen Haus und Amerika ist erst recht nicht bereit für eine Frau im Weißen Haus, die nicht weiß ist. Der Rassismus ist einfach latent vorhanden. Das können sicher die drei in den USA auch bestätigen. Man erlebt das immer wieder und man hört es immer wieder. Das ist nicht offen, aber die Ressentiments sind einfach vorhanden. Ich glaube, das ist ein Faktor, der eine Rolle gespielt hat. Das ist sicher nicht der einzige. Also eben der Biden, der Rücktritt, der Zeitpunkt vom Rücktritt und so weiter. Aber ich habe da das hier geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, ich habe dann, glaube ich, im Titel geschrieben, es braucht jetzt einen vitalen weissen Mann, weil das ist die einzige Möglichkeit, um den Trump noch zu schlagen. Man hat jetzt lange geglaubt, Harris könnte es schaffen. Ich meine, sie hätten für die drei Monate, das ist ein guter Wahlkampf gewesen, es hätte einen Honeymoon gegeben, wie man gesagt hat. Aber der Honeymoon ist relativ brutal zu Ende gegangen, jetzt gestorben. Und das tut einem ein bisschen leid. Aber wie gesagt, bei den konservativen Wählern hat sie schwierig, sei es im Rust Belt wie auch im Süden bei den Latinos, die haben das Problem mit einer schwarzen Frau im Weißen Haus, obwohl beispielsweise Mexiko jetzt heute auch Präsidentin hat.
Was hätten denn Demokraten können oder sollen besser machen? So etwas haben wir jetzt schon gehört. Biden ist einfach, hat sich zu spät aus dem Rennen genommen. Was hätten sie sonst müssen besser machen?
Ja, also Geld kann es ja nicht gelegen haben. Oder? Also Kamala Harris ist mit über 1,5 Milliarden Dollar ins Rennen gegangen. Sie hat etwa 50% mehr Geld gehabt oder noch mehr als Donald Trump. Also an dem ist das Ganze sicher nicht gelegen. Sie hat auch professionelle Staff gehabt, professionelle Leute, die ihr geholfen haben. Die Kampagne war gut geführt gewesen. Sie haben Leute gehabt, überall, die sind gerade durchklopfen. Also es ist an zwei Sachen gelegen, letztlich an den Inhalt und dann eben halt gleich an der Person. Ich sage mit dem nicht, dass Kamala Harris eine schlechte Kandidatin war, sondern die Art und Weise, wie sie eingeführt wurde. Also der Joe Biden hat wahrscheinlich früher weg müssen, Platz machen. Man hat jetzt eine Primary haben, vermutlich. Das hat Demokraten wahrscheinlich auch sehr schnell dazu gezwungen, sich dem Thema Migration ganz anders zu nähern. Dort haben sie wertvolle Zeit verstreichen. Das kann man bedauern, was jetzt an Einschränkungen gemacht worden ist an der Grenze. Aber realpolitisch ist es das, was die Demokraten früher hätten machen sollen. Und es hat sie auch früher dazu gezwungen, mit dieser unangenehmen Wahrheit von der stark gestiegenen Preise einen Umgang zu finden, wo sie den einfachen Leuten können verklickern können, die bei denen ankommt, eher als nicht sagen, dass sie eigentlich nicht so genau wissen, wie das Portemonnaie funktioniert.
Also Inhalt, auch die Person und nachher auch ihre Rhetorik, die einfach nicht gleich in einfachen Hauptsätzen funktioniert wie im Donald Trump seine.
Ja, genau. Und ich habe auch immer ein bisschen Mühe gehabt mit der prominenten Kampagne, die Kamala Harris gemacht hat. Es haben da viele Pandits, Beobachter gesagt, dass sie sehr wirkungsvoll im die Leute ansprechen, im die Leute zur Urne bewegen. Aber das Problem ist halt auch, wenn wir mit all diesen Glitzerstars reinzieht, mit perfekt produzierten Videos, die Leute identifizieren sich am Schluss dann eben doch nur begrenzt mit dem. Der Donald Trump hingegen sieht man die ganze Zeit mit seiner Bronze-Bräunungscreme im Gesicht, wo man ja sieht, dass er sie reingestrichen hat. Der schafft es irgendwie, sich als einfache Person zu verkaufen, als nicht so perfekter Darsteller. Und das ist bei der Harris nicht gelungen. Sie ist irgendwo eine kleine Kunstfigur geblieben, eine, die mit den Leuten eben dann letztlich doch nicht ganz die Verbindung schafft.
Ja, und vielleicht nochmal zu der Wirtschaft, oder? Die Demokraten haben sich selber davon blenden lassen, dass die Wirtschaft sehr gut läuft, oder? Der Economist hat vor ein paar Wochen geschrieben, die amerikanische Wirtschaft sei noch nie so gut gelaufen wie jetzt. Das Problem ist da, was du sagst, Fabian, oder? Sie haben unter der Inflation gelitten, die Preise sind höher gewesen, der Burger hat irgendwie doppelt so viel gekostet oder was auch immer. Und das ist halt die Daily Experience. Und es hätte eine grosse Diskrepanz gegeben zwischen den aggregierten Wirtschaftszahlen, BIP und was auch immer, einerseits und andererseits der Preise von den Gütern, vom täglichen Gebrauch, den man sieht im Gestell.
Wenn sich das Bild bewahrheitet, dass Kamala Harris alle Swing States verliert, stellt sich die Frage, ist sie genug präsent gewesen in diesen entscheidenden Staaten in dieser kurzen Zeit, wo sie eine Kampagne machen konnte, Tina?
Ja, ist noch schwierig zu sagen. Also ich denke, es hat schon eben auch damit zu tun gehabt, dass es relativ kurz war. Dass sie, und da gebe ich dem Fabian absolut recht, dass sie so ein bisschen, sie hat wie die Identifizierung mit der generellen Bevölkerung, das hat sie irgendwie nicht geschafft, oder das hat man irgendwie nicht können durchziehen. Zudem hat sie schon auch noch, oder man hat sie wirklich nicht gekannt, oder man hat sie auch nicht gesehen als Vizepräsidentin. Man hat gewusst, was sie als Senatorin gemacht hat, und das ist ein anderer Ausweis gewesen, wie der, wo sie dann präsentiert hat als Kandidatin. Und da hat es auch teilweise Leute dann gegeben, die gefunden haben, ja, das ist für mich problematisch, da weiss ich jetzt nicht recht, oder, ob ich dieser Frau auch vertrauen kann. Oder.
Was man vielleicht auch noch mal sagen, das ist auch noch ein Punkt. Oder? Wir haben ja gesagt, die Entscheidung ist in Pennsylvania gefallen, haben wir am Anfang ausführlich besprochen. Die Wahl vom Vize, oder? Wir hatten die Kamala Harris gehabt, die wir nicht so viele Leute kennt haben. Und dann hat sie einen Vize genommen, Tim Walz, den niemand kennt hat, oder? Uns inklusive, oder? Es hat einen Moment gebraucht und dann ist am Anfang so ein bisschen stark gewesen, aber das ist wirklich eine Strophe gewesen. Wenn wir jetzt schauen, ich bin nicht sicher, ich kann es nicht behaupten, aber wenn man den Josh Shapiro, der Gouverneur, der beliebt ist, von links nach rechts in Pennsylvania, wenn man den genommen hat, hätte es vielleicht noch ein paar tausend Stimmen mehr gegeben in dem Pennsylvania und vielleicht hätte sie dann den Staat geholt. Ich weiß es nicht und vielleicht hätte es auch gleich nicht gelangt, oder? Aber mich dunkt es einfach rückblickend, wenn man jetzt da Manöverkritik machen will, dunkt mich auch die Wahl vom Vize recht unglücklich.
Einverstanden, Martin.
Ja, das stimmt schon, ja. Auf der anderen Seite natürlich, wenn sie Josh Shapiro als Vize genommen hätte, dann hätte sie wieder Gegendruck gekriegt in Michigan unter den arabischstämmigen Amerikanern, weil Josh Shapiro Jude ist.
Aber sie haben ja Jill Stein gewählt. Ich habe das Gefühl, die sind eh weg gewesen, also von dem her.
Ja, das kann natürlich sein, ja. Aber ich denke auch, dass das wie 2016 bei Hillary Clinton eine Wahl war, die eigentlich bedeutungslos war. Also Hillary Clinton hat damals unseren Senator aus Virginia, Tim Kaine, als Vizepräsidentschaftskandidaten genommen. Das hat ihr überhaupt nicht geholfen und ich habe den Eindruck, diesmal war es genauso. Aber nochmal zu dem, was die Tina vorhin sagte. Ich denke, dass diese Diskrepanz zwischen der Wahlkämpferin Kamala Harris 2020, als sie Senatorin war, und der Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris in ihren Positionen schon zum Teil sehr auffällig war und dass sie da nicht genügend dazu gesagt hat, ja. Also ob das nun Fracking war in Pennsylvania oder ob das nun Defund the Police war, da waren Sachen da aus dem Wahlkampf von 2020, das war natürlich Leckerbissen für die Trump-Kampagne und da hätte der Stab von Harris vielleicht ein bisschen anders den Wahlkampf aufziehen müssen. Sie haben das nicht gemacht und deswegen lebten wir mit dieser Diskrepanz. Und ich glaube, das hat viele Wähler verunsichert. Wer ist eigentlich diese Kamala Harris, die jetzt da vor uns steht? Ist es die von 2020 Oder ist es eine neue von 2024?
Sie hat es auch nicht geschafft, sich mit konkreten eigenen Themen so ein richtiges, klares Profil zu geben. Warum ist das eigentlich so? Warum haben Ihre Themen, so das Schützen von der Demokratie oder die Abtreibungsfrage, warum haben die nicht gezogen, Fabian?
Ja, das Schützen von der Demokratie ist jetzt mit Donald Trump absolut gerechtfertigt gewesen, aber es ist einfach auch inzwischen ein bisschen abgegriffen gewesen. Also die Demokraten haben immer wieder davor gewarnt, dass jetzt dann der nächste republikanische Präsident ein Faschist sei, und es ist dann nie ein Faschist gewesen. Und jetzt, wenn man dann einen hat, glaube ich, dass die Leute nicht mehr, das habe ich von sehr vielen so gehört, da ist man abgestumpft. Zudem, der Trump ist jetzt halt einfach schon so lange im politischen Betrieb gewesen. Man hat die Warnungen so lange gehört. Die haben sich schlicht abgenutzt. Warum das Thema Abtreibung nicht stärker gezogen hat, ist mir auch noch nicht so ganz klar. Und ich bin echt gespannt darauf, was denn da detailliertere Umfragen noch ergeben und die weiteren Diskussionen. Donald Trump hat ja sehr schnell, also hat ein bisschen umgegeiert in der Kampagne, hat seine Position immer wieder geändert. Und vielleicht ist es ihm dort eben durchaus gelungen, das Thema ein bisschen zu entschärfen, indem er einfach immer gesagt hat, ja, das soll man in den States regeln, die Abtreibungsfrage. Ich habe selber in den Unterhaltungen, die ich mit Leuten hatte, nie so erlebt, dass das gelungen wäre. Aber offenbar hat er irgendwo geschafft, das hat er zumindest an den Rändern von den Wählerstrukturen so anzupassen.
Werfen wir doch zum Schluss nochmal einen Blick auf ein bisschen das grosse Ganze. Wir haben in diesem Wahljahr immer wieder über den Zustand der Demokratie in den USA unterhalten. Wir haben uns gefragt, ob sie dieser Wahl wird standhalten. Jetzt ist die Wahl durch. Was sagt ihr, Christoph?
Ja, also man muss sagen, der Prozess von der Wahl ist ja, soweit ich das kann beurteilen, von weitem gut abgelaufen. Sie haben auch viel schneller gezählt als vor 4 Jahren. Als ich da Fernsehen geschaut habe, das ist wirklich, haben das Gefühl, tiptop organisiert gewesen. Es wird auch nicht angefechtet werden, weil jetzt Trump ja gewonnen hat. Wenn er verloren hat, wäre es vielleicht eine andere Geschichte. Also ich habe das Gefühl, das ist korrekt gelaufen, so wie man das beurteilen könnte. Von dem her ist das ein demokratischer Entscheid. Das ist ein Entscheid, der uns jetzt mindestens in dieser Runde befremdet. Aber ich glaube, er ist demokratisch angekommen. Wir müssen auch einfach akzeptieren, dass die Amerikanerinnen und die Amerikaner jetzt den Donald Trump wollen.
Sie wollen den, das haben wir auch schon besprochen, das ist recht deutlich, überraschend deutlich. Was erzählt denn der Sieg von Trump über die Gesellschaft in den USA? Martin, du, der die Gesellschaft schon so lange kennst, wie du dort lebst.
Tja, zum einen würde ich sagen, dass wir nicht so weit sind wie die mexikanische Gesellschaft, die eben gerade eine Präsidentin gewählt hat. Zum anderen würde ich sagen, dass diese Ressentiments innerhalb der Gesellschaft, die Frauenfeindlichkeit, auch die Rassenressentiments, dass die lebendig sind. Man kann da nicht drum rumreden. Und nun haben wir den Präsidenten, den wir verdient haben. Und wir werden sehen, wie die nächsten 4 Jahre werden und wie die amerikanische Gesellschaft in 4 Jahren aussieht.
Tina?
Ja, also ich will da noch anfügen, oder? Wenn ich jetzt schaue, in Alabama leben wir eigentlich das schon, was Donald Trump verspricht. Oder in dem Sinn, was wir sehen, ich sage dem immer die Alabamification von der ganzen USA, oder? Und das sieht man. Und ich denke, ein Problem, oder, was wir vorher gesagt haben, ja, das ist abgenutzt, der Faschismus und Demokratie beschützen und so weiter, oder? Es ist eigentlich unklar gewesen, was denn das heisst, oder? Und ich sehe es jetzt bei mir selber, oder? Ich lebe in einem Staat, wo so ist, wie wahrscheinlich die USA in den nächsten 4 Jahren wird aussehen, oder? Und ich denke, da gibt's andere Möglichkeiten, die Demokratie zu beschützen, die Gesellschaft, gesellschaftlichen Wert weiterzuführen, die vielleicht ein bisschen unterhalb von der Oberfläche sind, und auch Gegensteuer zu geben, oder? Es sind einfach nicht die gleichen Mittel. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, oder? Bis jetzt hat man können sagen, gut, wir haben Alabama, aber das Bundesgesetz, das entspricht noch den traditionellen, in Anführungszeichen, amerikanischen Wert. Und das ist jetzt etwas, wo schon auch, also unter Umständen total kann anders ausgehen, und dass man eigentlich den Check in dem Sinn nicht mehr hat, oder? Und das ist etwas, wo problematisch wird. Aber da müssen wir jetzt eben genau ansetzen und sagen, okay, die Gesellschaft hat das so wählen. Jetzt, was sind andere Möglichkeiten? Was sind andere Wege, zum, ja, in die Zukunft gehen?
Wie die Checks and Balances so ein bisschen könnten jetzt auch in Gefahr kommen, das haben wir schon diskutiert, auch mit den Mehrheiten der Republikaner im Senat und wahrscheinlich im Repräsentantenhaus. Jetzt ist mit dem Trump ja auch so ein bisschen der Chefspalter, wie der Präsident von einer krass polarisierten Gesellschaft in den USA. Und in seiner Siegesrede hat der Trump, sagen wir mal, sehr zögerlich die Hand ausgestreckt.
It's time to put the divisions of the past four years behind us. It's time to unite. And we're gonna try, we have to try. And it's gonna happen. Success will bring us together. I've seen that.
Was heisst das für die nächsten vier Jahre, Fabian?
Ja, zuerst mal, ich bin sehr überrascht, dass es Trump geschafft hat, tatsächlich mal nur so eine Rede zu halten, weil das hat er nicht einmal fertig gebracht, nachdem er angeschossen worden ist. Selbst dort hat er dann plötzlich wieder abgeschwenkt. Da hat er wirklich geschafft, sich auf den ein bisschen versöhnliche Botschaft zu konzentrieren. Ich warte darauf, wie er sein Kabinett besetzt, nebst der Frage, wer das denn der Kongress wird kontrollieren. Wenn er die Leute dort auswählt, werden wir eine genauere Idee davon bekommen, wie das er durchregieren will. Wenn er die Leute auswählen in dieser Datenbank, wo zusammen mit dem Project 2025 aufgestellt worden ist, wenn er vor allem auf die extremen Thinktanks hört, dann muss man sich, glaube ich, tatsächlich Sorgen machen, dass er gewillt ist, die Gewalt, die Macht als Präsident aufs Äußerste auszudehnen und zu spalten, wie es ihm beliebt.
Ja, ich glaube, man darf nicht zu viel erwarten, was das Uniting da betrifft, was er anspricht. Also er versteht da vor allem darum, also von meiner Unterstellung, dass man sich hinter ihm vereinen, dass man seine Sicht der USA billigen und gutheissen. Ich glaube nicht, dass da die Gräben gross überwunden werden. Schön wäre es aber ich glaube es nicht.
Hat seine Hand nicht gross ausgestreckt, Tina?
Die Republikaner sind jetzt in der Verantwortung. Und es ist einfach ganz wichtig, dass wir sie auch als Volk verantwortlich machen. Oder es ist ja nicht nur der Trump, sondern es sind alle. Oder es gibt wirklich verschiedene Möglichkeiten, die Checks and Balances wieder einzuführen. Es gibt die fundamentalen Rechte, oder? Also auf Protest, auf freie Meinungsäußerung, die sind im Moment nach wie vor da. Und da gibt es Möglichkeiten, um die Republikaner verantwortlich zu machen und auch in der Verantwortung zu halten, in meinen Augen.
Ganz eine kurze Schlussrunde. Uns hat kurz vor der Aufnahme eine Hörerin noch geschrieben, Eva Wieser. Sie ist recht niedergeschlagen, so ein bisschen frustriert nach dem Wahlergebnis. Und sie fragt, gibt es irgendetwas, wo euch trotz allem noch so ein bisschen Hoffnung macht? Vielleicht magst du anfangen, Fabian.
Ja, ich verstehe Eva Wieser sehr gut und ich habe das auch von sehr vielen Amerikanerinnen und Amerikanern gehört. Was mir Hoffnung gibt, ist, die Leute sind auch wahnsinnig widerstandsfähig. Sie sind wahnsinnig kreativ, wie sie mit dieser ganzen Situation umgehen. Für mich ist das Beispiel, das ich vorher erzählt habe, von dieser ewig langen Wahlschlange in Bethlehem, ein Beispiel gewesen, wo dann plötzlich die Marching Band kommt, Pizza aufgetragen wird, wo plötzlich ein Fest entsteht. Ich glaube, das Land ist jung, das Land hat eine sehr positive Energie, das Land kann das überwinden letztlich.
Tina?
Generell vereint uns doch mehr, wie das uns Gräben wichtig sind. Und das sehe ich in meinem täglichen Leben. Oder ich arbeite mit Leuten, die jetzt gestern ganz anders abgestimmt haben wie ich. Und das sind gute Leute, das sind Leute, die ich gut mag. Ja, oder auch, weißt du, zum Beispiel, oder, da hast du ein demokratisches Schild im Garten und der bringt dir am Halloween die Nachbarin, die ein Trump-Schild im Garten hat, gleich für Kinder noch Schocki, oder? Das sind die Sachen, wo ich denke, ja, das, oder im kleinen Rahmen. Klar, auf der höheren Ebene haben wir da die Kämpfe und es ist grusig und grässlich, wie sich jetzt das abgespielt hat. Aber im Kleinen sieht man das vielleicht ein bisschen weniger und das ist das, was mir Hoffnung gibt, ja.
Was gibt dir Hoffnung, Martin?
Ja, man muss ein bisschen in die Geschichte zurückgucken. Wir hatten die 60er Jahre, da war das Land mindestens genauso gespalten wie jetzt. Wir hatten im 19. Jahrhundert einen Bürgerkrieg. Wir hatten 1824 die Wahl von Andrew Jackson. Das Land ist letztendlich nicht auseinandergefallen. Und ich glaube auch, dass es zusammenhalten wird auf irgendeine Art und Weise, sei es auch deshalb, weil es ja neben der Bundesebene andere Ebenen gibt, wo man sich demokratisch betätigen kann, wo Demokratie blüht, also auf den Einzelstaaten, in der lokalen Ebene. Und wir sollten vorsichtig sein, nun das Ende des demokratischen Amerikas zu erklären. Dies ist nicht Ungarn und Washington ist nicht Budapest. Das muss man sich wirklich vor Augen halten.
Christoph?
Ja, vielleicht zusammen noch mit der Tina. Die USA sind mehr als der Donald Trump. Das muss man einfach sehen. Das ist das eine. Und was den Donald Trump betrifft, der ist jetzt vor 4 Jahren gewählt, aber wir haben die 2 Jahre Kongresswahlen. In einem Jahr, spätestens anderthalb, wird der zur Lame Duck. Also dann geht schon die Nachfolgeregelung, die dann in 4 Jahren ist. Also er wird jetzt eine Möglichkeit haben, ein Window of Opportunity, um seine Sachen durchzusetzen. Jetzt schauen wir mal, was er macht.
Eva, hoffentlich hilft dir das. Alle anderen Hörerinnen und Hörer, wo es vielleicht ähnlich geht wie der Eva Wieser, vielleicht könnt ihr euch von dem noch irgendetwas rausnehmen. Und jetzt schicken wir den Fabian ins Bett oder an die Kaffeemaschine. Wo gehst du her?
Kaffeemaschine zum Mittagessen, Kaffeemaschine.
Okay, genau so. Bis jetzt haben wir Tage bis zu der Wahl abgezählt. Jetzt zählen wir sie bis zu der Amtseinführung von Trump ab. Und es stellen sich ganz viele weitere spannende Fragen. Zum Beispiel, wie reagieren die Amerikanerinnen und Amerikaner jetzt auf diese Wahl? Was bedeutet die zweite Amtszeit von Trump jetzt wirklich für die Wirtschaft, für den Handel, für die Außenpolitik, für Migrantinnen und Migranten? Und wie setzt er eigentlich seine neue Regierung zusammen? Das alles wird Thema sein in der nächsten Woche bei «Alles klar Amerika», einem USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung, dem Bund, der Basler Zeitung und allen anderen Tamedia-Titeln. Tina Kempin-Reuter in Birmingham, Alabama, Fabian Fellmann in Eastern Pennsylvania, Martin Kilian in Charlottesville, Virginia und Christoph Münger bei mir hier in Zürich. Danke euch allen, dass ihr dabei gewesen seid heute.
Danke, ciao zusammen.
Schönen Abend.
Danke.
Ja, ciao.
Mein Name ist Noah Fendt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.